Hallo und herzlich willkommen beim Penta-Radio mit der November-Ausgabe. Hier im Studio sind die Anne,
der Friedemann
und der Alex.
Und das Thema unserer heutigen Sendung ist Datenschutz und Datensicherheit im Auto. Da werden wir euch einen kurzen Exkurs geben, wie denn da so der Stand ist, was da wichtig ist und was da besondere wichtige Punkte sind. Aber erst machen wir mal eine kleine Musik zum Einstieg. Ja, wir haben gerade gehört, Just Drive. Aber ob man das wirklich so machen sollte, das ist jetzt eben die Frage. Also kurz zur Einleitung, wie sind wir denn jetzt auf dieses komische Thema Datenschutz im Auto gekommen? Und der Hintergrund ist, der Alex, der hier mit im Studio ist, der wollte sich ein Elektroauto kaufen. Und er ist einmal zu den Herstellern gegangen und hat dann so gefragt, wie sieht's denn so mit Datenschutz aus? Welche Daten gibt es? Was wird da übermittelt und so weiter? Und da kann er ja mal kurz erzählen, was da so passiert ist.
Ja, die haben mich alle dumm angeguckt. Wie, dich interessiert Datenschutz? Ich hol da mal etwas aus. Also das ging eigentlich los, dass ich mir halt verschiedene Hersteller angeguckt habe. Ich wollte halt einfach ein Elektroauto haben und will das auch noch. Also das, so ist es ja nicht. Und bin dann darauf gekommen, dass keiner so richtig irgendwo einen erzählt, was da mitgeschnitten wird. Dann habe ich teilweise wirklich mit viel Energie so das Kleingedruckte von den Leuten mir besorgt und das war halt hinten und vorne nicht befriedigend. Ja, und dann gab es noch einen wunderschönen Artikel auf Heise Online und ja, und schon war das Thema geboren.
Genau, bei dem Artikel von Heise Online ging es darum, dass der ADAC eine Untersuchung von 4 Autoherstellern gemacht hat, was da so für Daten anfallen und was die mit den Daten machen. Und die Ergebnisse waren wirklich erschreckend. Also da fallen nicht nur technische Daten an, sondern da fallen halt auch ein Haufen Daten an, die die Persönlichkeit des Fahrers wiedergeben können, sein Fahrverhalten, Bewegungsprofile, also wirklich sensible Daten über den Fahrer. Was genau, dazu kommen wir nachher nochmal, indem wir euch da ein paar Details verraten.
Also man kann die Daten auch nicht wirklich trennen, dass man sagt, Motordaten sind halt technische Daten und Ort sind persönliche Daten, aber sehr viel lässt halt auch auf, also technische Daten lassen sehr viel auf Persönlichkeit schließen und umgekehrt. Und es ist halt ganz schwer, das zu trennen und es ist auch fast unmöglich, diese Daten in irgendeiner Form zu anonymisieren.
Ja, wir möchten an dieser Stelle auch nochmal, falls euch das Thema jetzt nicht technisch genug sein sollte, möchten wir an der Stelle nochmal auf den Pentacast verweisen, denn wir haben schon mal einen Pentacast zum Thema CAN-Bus im Auto gemacht. Also wenn euch das Thema jetzt sehr interessiert, könnt ihr da gerne weiterhören. Ein anderer Punkt, warum wir dieses Thema ausgewählt haben, ist, dass es doch ein sehr aktuelles Thema ist. Also das Thema wird, denke ich mal, auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und es gibt auch aktuelle Beispiele dafür, warum das jetzt ein wichtiges Thema ist. Zum Beispiel gab es da einen Fall, dass BMW in einem Gerichtsverfahren Daten rausgegeben hat und dass dann alle, als die Daten dann rauskamen, gesagt haben, oh, was die alles wissen, das ist ja interessant. Aber da hören wir jetzt gleich nochmal genauer, was da passiert ist.
Also in Köln gab es so ein illegales Straßenrennen, wo ein Fahrradfahrer getötet wurde von einem interessanterweise Carsharing-Auto, also von DriveNow, was BMW, also so ein Joint Venture von BMW und Sixt ist. Und dann wurde dieses Fahrzeug konfisziert und am Ende konnte dann aus den Daten, die im Fahrzeug angefallen sind, nachgewiesen werden, dass dieses Fahrzeug halt genau zu der Zeit an dem Ort war und auch gefahrene Geschwindigkeiten und solche Sachen. Und am Ende hat das dann dazu geführt, dass dieser Fahrer verurteilt wurde wegen fahrlässiger Tötung. Genau, und es ist davon auszugehen, also DriveNow, dieser Carsharing-Dienst selbst, hat behauptet, diese Daten nicht zu haben. Und offensichtlich sind diese Daten halt aus dem Auto extrahiert worden, also quasi, ja.
Aus den Steuergeräten
des Autos. Ja, und dass das möglich ist, ist eigentlich auch kein Geheimnis. Also gerade in so Infotainment-Systemen oder auch anderen Steuergeräten fallen sehr viele Daten an, die natürlich, wenn man Zugriff auf das Auto hat und weiß, wie man die auslesen kann, den interessierten Behörden zur Verfügung stehen. Ja, was auch noch ein sehr aktueller Fall war, der wirklich richtig durch die Medien gegangen ist, war dieser JPEG von Charlie Miller und seinem Kollegen, wo sie richtig es gab da zwei. Einmal haben sie irgendwie das Infotainment-System, also konnten über Mobilfunk darauf zugreifen und das Remote quasi updaten und da die Lautstärke total hochdrehen und solche bösen Sachen. Und dann hat General Motors, ich glaube, 1,5 Millionen Fahrzeuge zurückgerufen, hat das gepatcht. Und dann sind sie nochmal rangegangen. Dann konnten sie zwar natürlich nicht mehr übers Internet zugreifen, die Lücke hatten sie ja dann geschlossen, aber dann konnten sie richtig in die Lenkung, also eingreifen über den CAN-Bus und konnten dann halt das Fahrzeug in den Graben fahren lassen.
Wieso ist denn eigentlich die Lenkung irgendwie mit dem Autoradio vernetzt?
Also das ist genau da der springende Punkt, das dürfte natürlich eigentlich nicht sein. Offensichtlich war da die Architektur, also die Trennung der einzelnen Busse nicht gut genug. Dort war es halt möglich, also diese Forscher.
Frag mal anders. So eine Lenkung, ich habe ein Lenkrad, dann geht da eine Stange runter zu meiner Achse und warum muss da überhaupt irgendwo Elektronik sein? Warum muss das überhaupt vernetzt sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Also in dem Fall haben sich die Forscher natürlich extra einen Jeep ausgewählt, der so ein automatisches Einparkassistenten hatte. Das heißt, mit anderen Worten, dieser Einparkassistent muss natürlich eine Möglichkeit haben, das Lenkrad zu drehen, um das Auto einparken zu können. Und genau das haben sie halt angegriffen.
Also da ist ein Motor, der mir an mein Lenkrad dreht.
Genau. Also bei einem Fahrzeug, was diese Funktion nicht hat und wirklich nur ein normales Lenkrad, geht das natürlich nicht. Aber in diesem Falle, und es gibt ja einige Autos, die eine Möglichkeit haben, eben selbstständig einzuparken, da kann man das potenziell angreifen. Das heißt nicht, dass es überall geht, aber bei diesem Jeep ging es halt.
Mhm. Ja. Also ich habe auch von Lenkassistenzsystemen gelesen. Früher hieß sowas mal Servolenkung, wo dann halt ein Elektromotor meine Kraft verstärkt.
Servolenkung ist auch schon so ein System.
Ja, genau. Also früher war das halt mal so quasi hydraulisch. Also mittlerweile sind das Elektromotoren, die über den Fahrzeugcomputer mitgesteuert werden.
Genau. Bloß nicht bei jeder Servolenkung ist es halt möglich, auf so eine Weise einzugreifen. Da bei Jeep war das halt leider so und ja. Scheint ein grober Fehler gewesen zu sein in der Allgemeinarchitektur. Das hätte nicht möglich sein dürfen, war es aber.
Und wieso fällt das bei der Zulassung des Fahrzeugs nicht auf?
Naja, wurde halt nicht getestet. Ich weiß es nicht, aber genau. Also was mir auch noch aufgefallen ist, war, dass das FBI sogar in den USA eine Warnung rausgegeben hat. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem anderen Thema. Es gibt ja auch es gibt in jedem Auto so eine ODB2-Schnittstelle.
Was heißt denn ODB2?
Das heißt Onboard-Diagnose. In dem Fall halt 2, weil das halt eine aktualisierte Version von diesem Stecker ist. Und diese ODB2-Schnittstelle ist eigentlich dafür da, dass man in der Werkstatt oder halt ne, bei einer Abgasuntersuchung standardisiert Daten aus diesem Auto auslesen kann. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, das heißt, die Hersteller müssen das einbauen. Und eigentlich ist das grundsätzlich eine gute Sache. Man kann halt standardisiert dort irgendwelche Sachen abfragen, Werte vom Motor und so weiter.
Also Hintergrund war halt, dass Anfang der 90er haben jede Menge Autohersteller ihr eigenes Süppchen gekocht und es war halt die Frage, wie schaffen wir es über gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs die Abgaswerte einzuhalten und wie können wir das überprüfen? Das war so die ursprüngliche Motivation.
Genau, und das ging auch eine Weile gut. Und jetzt ist es halt so, da komme ich jetzt wieder zu der Warnung vom FBI, dass es halt sehr viele Third-Party-Applikationen gibt, also solche kleinen, tollen Geräte, die irgendwie schön aussehen, die man sich in diese ODB2-Schnittstelle reinsteckt, quasi eigentlich in diesen Werkstattanschluss. Und dann werden da halt ganz tolle Sachen versprochen, also was weiß ich, kommen wir dann später noch dazu. Und das FBI hat ja jetzt öffentlich davor gewarnt, sowas zu verwenden, weil davon eben eine Gefahr ausgeht, weil man da eben mehr oder weniger direkt auf dem CAN-Bus zugreifen kann und man solle nur Produkte verwenden, von denen man, also die vertrauenswürdig sind. Das ist natürlich die Frage, wie kann man das rausfinden, aber es scheint da wohl auch eine Gefahr von diesen ODB2-Dongles auszugehen.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen mit diesen Dongles, die ich da anstecken kann? Also ist das was ich jetzt irgendwie per USB anschließe oder einen Zigarettenanzünder oder muss ich da wirklich irgendwie die Motorhaube aufmachen und da irgendwo rangehen? Also ist das was für Laien von der Einfachheit her oder gehe ich da wirklich in die Werkstatt und lasse das dort machen?
Also ich habe das einfach mal getestet, bin dann ins Internet gegangen, habe dann bei einem chinesischen Hersteller für 3,50 Euro, also wirklich ungelogen 3,50 Euro, Dongles also mir schicken lassen, die per Bluetooth zum Beispiel die Möglichkeit geben, dass ich ein Tablet oder das Handy ranhänge oder irgendeine Diagnose oder auch eben Konfigurationssoftware. Und diese Dongles sind 3,50 Euro, spottbillig, die haben alle dieselbe PIN, das heißt, es ist eigentlich nicht auszudenken, was da alles schief gehen kann.
Oder halt gar kein Wi-Fi-Passwort.
Ja, genau.
Und also, wie gesagt, das ist im Auto sehr einfach zu erreichen. Also bei älteren, also in meinem Auto ist es unter der Handbremse, bei den neueren ist es direkt unterm Gaspedal, also
das
Bremse.
Gesetzliche Vorschrift ist 70 Zentimeter vom Gaspedal entfernt.
Genau, also du kannst, wenn du das Auto aufmachst und auf den Fahrersitz gehst, kannst du es erreichen. Es ist kein Problem. Und dann steckst du das Ding da halt rein und dann, ja.
Okay, ich glaube, wir sollten generell noch mal ein bisschen erzählen, was es denn so mit dieser Technik auf sich hat. Also wir haben jetzt irgendwie was von CAN-Bussen und von UDP-2-Schnittstellen gehört. Was sind denn das für Systeme? Wieso ist das im Auto? Also gut, bei UDP-2 haben wir es jetzt gehört, aber zum Beispiel dieser CAN-Bus. Könnt ihr das mal noch kurz erklären, was es damit so generell auf sich hat?
Also früher war das so, dass jede Lampe, jeder Verbraucher, jeder Schalter war direkt mit dem jeweiligen Steuergerät, was man da hatte, zum Beispiel einen Blinkerschalter, war direkt mit dem Blinker verbunden. Da lief ein Kabel von dem Gerät, was auch immer das ist, zu dem jeweiligen Schalter. Ja, inzwischen, ich weiß nicht, wie viel Dutzend Kilometer Kabel in so einem Auto sind, das wäre einfach zu schwer geworden. Also hat man gesagt, wir machen das Ganze über einen Datenbus, also ähnlich wie ein Netzwerk, und sparen dadurch natürlich nicht nur Kabel und Masse, sondern haben natürlich auch Funktionalität, die wir bei direkten Verkabeln einfach nicht hätten. Das war die ursprüngliche Sache. Das ist so Mitte der 80er Jahre passiert, so Stück für Stück.
Ja. Genau, und dann, also wie gesagt, da ist auch nochmal auf diesen Pentacast-CAN-Bus verwiesen, da haben wir das sehr ausführlich besprochen, die physikalischen oder die technischen Sachen. Was eben jetzt möglich ist, wenn man halt so einen CAN-Bus hat und alle Steuergeräte damit vernetzt, kann man natürlich, wenn man diesen Bus rausführt, man muss genauer sagen, auf der UDP-2-Schnittstelle ist nicht nur der CAN-Bus, sondern zum Beispiel auch die K-Leitung, das ist so ein ganz altes System noch, ist auch mit drauf. Also man kann sozusagen auf der UDP-2-Schnittstelle auf diese Busse zugreifen physikalisch. Wie gesagt, um diese Daten für die eigentlich diese Abgasuntersuchung auszulesen. Das Problem ist aber, dass diese Schnittstelle halt so konzipiert wurde ursprünglich, dass das halt nur Leute in der Werkstatt nutzen. Und dass sie halt davon ausgehen, das Auto steht, Leute mit irgendwelchen speziellen Diagnosetools greifen darauf zu, machen da irgendwelche Sachen. So, Problem ist jetzt, auf diesen Protokollen ist meist keine bis ganz wenig Sicherheits, also da gibt es ganz wenig Authentizität. Es kann jeder Nachrichten senden, es wird nicht überprüft, wer das ist. Und bei gerade alten Autos hat man meist Vollzugriff auf viele Steuergeräte, die man eigentlich gar nicht sehen sollte. Bei neueren Autos ist das halt ein bisschen hinter einem Gateway versteckt. Das heißt, da kommt man nicht mehr an alles ran. Aber das Grundproblem ist, dass wenn man an ein System, was designt ist dafür, dass es in der Werkstatt verwendet wird, wenn das Auto steht, halt ein Modem ranhängt, was dieses System übers Internet zugreifbar macht und man dann mit 180 über die Autobahn fährt und sich wundert, warum irgendwie die Lautstärke auf ganz laut geht, dann sollte man sich halt fragen, ob das okay ist, sowas zu verwenden, weil natürlich auch die Autohersteller selbst das nicht vorgesehen haben, dass jemand halt so eine Anwendung damit umsetzt. Ne? Also da gibt es ganz viele Angriffsmöglichkeiten. Ja, leider scheint das jetzt in letzter Zeit viele Leute zu geben, die halt so ein Ding ohne nachzudenken halt an ihr Auto dran stecken. Man sollte sich halt immer fragen, ist das jetzt irgendwie für 3,50 Euro? Habe ich das für 3,50 Euro gekauft? Da wird wahrscheinlich nicht so viel in die Entwicklung geflossen sein, um das sicher zu machen. Alex hat es schon gesagt, also die meisten billigen Dongles haben halt keinen wirklichen Passwortschutz. Das heißt, jemand, der an dem Auto vorbeifährt oder vorbeiläuft, wenn es parkt, kann theoretisch sich über WLAN oder Bluetooth darauf einloggen und kann dann natürlich entsprechende Daten dort abrufen und sehen.
Ja, was man sich vielleicht auch im Hinterkopf haben oder immer behalten sollte, es ist ja nicht so, dass dann irgendwie, was weiß ich, plötzlich das Licht an- und ausgeht oder so. Sehr viele Funktionen von einem Fahrzeug heutzutage sind Software definiert. Also solche Sachen wie zum Beispiel ABS oder auch, wann ein Airbag ausgelöst wird und. Oder auch die Motorsteuerung. Und wenn man dann anfängt, in diesem System herumzupfuschen, kann das halt zum einen fatale Folgen haben, dass einem der Motor kaputt geht. Da kann man jetzt noch sagen, Pech gehabt. Aber es kann halt auch passieren, dass das Fahrzeug plötzlich in Fahrzustände gerät, die einfach nicht mehr beherrschbar sind. Zum Beispiel ESP ist halt so ein Fall, dass das Fahrzeug, die Fahrstabilität des Autos auf der Straße ist Software definiert. Und wenn dort eingegriffen wird, kann das auch passieren, dass das Auto ja einfach mal die Straße verlässt.
Wie ist denn das eigentlich mit der Software oder diesen Protokollen, die es da gibt? Also habe ich überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, das zu prüfen, was da vor sich geht? Oder ist es eher so geheim?
Naja, also die meisten Protokolle, die halt jetzt für erweiterte Diagnose da gesprochen werden, die sind proprietär. Das heißt, da macht jeder sein eigenes Süppchen. Das heißt, bei Opel ist das anders als bei der VW-Gruppe oder bei Ford oder sonst wem. Aber das Problem ist natürlich, dass man durch Security, through Obscurity, das nicht löst. Ne? Also natürlich ist es proprietär und es ist erstmal nicht definiert, aber es gibt genügend Programme, die man bekommt, die das, wo das hat mal jemand reverse-engineert hat. Das heißt, du hast dann einfach eine Oberfläche, steckst das Dongle da an und kannst dann halt ganz viele Sachen auslesen. Bis zu Firmware vom Motorsteuergerät neu flashen, irgendwelche Funktionen einkodieren und so weiter. Also natürlich ist es erstmal ein bisschen schwieriger, aber es gibt natürlich Mittel und Wege, sich diese Dokumentation dann doch zu holen und diese Sachen dann trotzdem zu machen, obwohl man es eigentlich nicht sollte.
Ja, dazu kommt halt auch noch das, was man aus der IT halt kennt. Es gibt jede Menge Leute mit einem gefährlichen Halbwissen, die irgendwie an Rechnern rumschrauben, sehr viele Sachen, die Leute machen, weil sie irgendwo mal gehört haben, das ist gut, oder jemanden kennen, der meint, das ist gut, und tun das dann einfach. Und ich habe dann im Rahmen meiner Recherchen einfach mal ein bisschen rumgeguckt. Auf diversen File-Sharing-Börsen findet man dann halt Software, um das Ganze zum Beispiel anzusprechen, also ODB2 auszulesen oder auch irgendwelche Funktionen zu setzen. Das Problem ist halt, es ist nicht nur eine lesende Schnittstelle, wo man irgendwelche Daten rauskriegt, man kann damit halt wirklich im System herumfuschen.
Ja, also besonders wenn das Auto steht. Wenn das Auto fährt, dann ist sind meist bestimmte Sachen dann nicht mehr möglich, aus Sicherheitsgründen. Aber wenn das Auto wirklich steht, also so wie in der Werkstatt, wie als würde es sich in der Werkstatt befinden, ist natürlich auch logisch. Ich meine, diese Schnittstelle ist dafür ausgelegt, dass man in der Werkstatt bestimmte Servicemaßnahmen macht. Und dazu gehört natürlich auch, dass man unter Umständen Steuergeräte updaten kann. Und ja, wenn ich dann halt diese Schnittstelle verwende, kann ich natürlich unter Umständen auch da Sachen updaten, die jetzt nicht vom Hersteller kommen, sondern irgendwelche andere Software halt.
Also ich habe bei meinem Auto oder bei der Software für mein Auto solche Sachen gefunden, dass ich dann so Diagnose machen kann, alle Fenster hoch und runter fahren. Das ging übrigens auch während der Fahrt.
Ja, wie gesagt, also es kommt halt auch auf den Hersteller an. Es gibt bestimmte Sachen, die sind halt nur bei bestimmten Marken auszunutzen. Wo es halt dann kriminell wird, ist, wenn Leute das halt verwenden, um die Autos zu stehlen. Das ist halt auch leider sehr oft vorgekommen, dass die Leute halt versuchen einzubrechen in das Auto und dann halt kleines Kästchen anstecken an die ODB2-Schnittstelle. Das lernt dann zum Beispiel neue Schlüssel an oder versucht die Wegfahrsperre neu zu konfigurieren. Und dann nach, was weiß ich, paar Minuten können sie wegfahren.
So. Ja, und wenn man dann für 3,50 Euro ein Bluetooth-Dongle hat, der als PIN die 0000 hat, dann braucht man
dann
das nicht mehr.
Dann braucht man gar nicht mehr die Tür aufbrechen, dann kann man auch. Genau. Also ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ne?
Ja. Und viele Leute kaufen sich das tatsächlich. Also in so Autotuner-Foren findet man dann halt, ja, hier hol dir das und das, dann installierst du dir die App auf deinem Handy und dann hast du voll das coole Cockpit in deinem Auto, was du da alles sehen kannst während der Fahrt. Ja, schön, das kann man.
Aber naja, das Ding ist halt immer, wenn man halt bei sich zu Hause auf irgendwelchen Servern irgendwelche Software ausprobiert, ja, dann im Zweifelsfall ist der Server halt breit und man muss ihn neu aufsetzen. Aber wenn man halt mit 2 Tonnen Stahl durch die Gegend fährt und da irgendwelche komische Software installiert, kann man halt natürlich viel mehr Schaden anrichten. Ne?
Ja, genau. Ist aber unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwelche Software installiere, mit denen es irgendwelche Probleme gibt oder irgendwelche billigen chinesischen Geräte dranhänge und dann irgendwas passiert. Also selbst wenn ich nichts tue, kann ich ja ein Problem mit meinem Auto haben. Einfach mit den Daten, die rausgehen, bei denen ich nicht weiß, was passiert. Also da, um zum Beispiel nochmal auf diese ADAC-Untersuchung einzugehen, die Heise da halt auch nochmal als Artikel verlinkt hatte, da ging es um BMW und Mercedes und Renault mit jeweils 4 Fahrzeugen. Und das war einfach erschreckend, was man dort an Daten rausgekriegt hat. Also es gab zum Beispiel bei Mercedes wurde übermittelt die GPS-Position und der Kilometerstand. Also damit kann man sich ja zum Beispiel super Bewegungsprofile von dem Auto erstellen. Der Kraftstoffverbrauch wurde auch rausgegeben. Der Reifendruck wurde rausgegeben und sogar die Gurtstraffungen. Also Gurtstraffung, das passiert halt, wenn man jetzt ruckartig bremst oder so, dann wird das halt auch registriert. Bei Renault konnten über Mobilfunk ganz viele viele Informationen rausgegeben werden. Und also es gab als Feature eben, dass im Pannenfall auch Ferndiagnosen gemacht werden können. Allerdings funktioniert es auch andersrum, dass Renault direkt sagt, wenn ein Käufer mit den Leasingraten im Verzug ist, dann wird gesperrt, dass die Batterie geladen werden kann. Also das Fahrzeug wird dann quasi stillgelegt, wenn man mit seinen Raten hinterher ist. Und bei BMW gab es zusätzlich noch interessant die Anzahl der eingelegten CDs und DVDs, also wofür auch immer das
soll
relevant
es noch geben,
ist.
Ja.
Und die letzten 100 Abstellpositionen des Autos.
Kurz, also Mobilfunk heißt hier in dem Fall nicht über euer Handy, sondern das Auto hat ein eigenes Handy sozusagen eingebaut, also ein eigenes Funkmodem, was über die Mobilfunknetze faktisch überall abgefragt bzw. auch fernkonfiguriert werden kann.
Ja, und weitere Beispiele wären zum Beispiel noch, also das war jetzt in dieser Untersuchung nicht mit drin, aber jetzt mal zum Beispiel, was an Daten noch rausgeleitet werden kann, ist Lenkeinschlag, wie fest das Gaspedal gedrückt wird. Also da kann man ja auch super das Fahrverhalten ablesen, also ob jemand schnell beschleunigt und ein aggressiver Fahrer ist oder ob er eher ein defensiver Fahrer ist oder zum Beispiel auch, welche Verbraucher angeschlossen sind. Also ist Licht jetzt an, ist ein Radio an, ist noch irgendwas anderes am Zigarettenanzünder angeschlossen und so weiter. Also da gibt es wirklich eine Vielzahl von Daten, die da ausgelesen werden können, die da rausgegeben werden, die wirklich weitreichende Informationen über den Fahrer und sein Fahrverhalten auch preisgeben.
Was vielleicht zu dem Punkt noch zu sagen ist, viele dieser Sensoren sind nicht eingebaut, um den Fahrer zu überwachen. Die haben tatsächlich technische Gründe. Sie können aber eben Dual Use für mehrere Sachen verwendet werden. Zum einen eben, um zum Beispiel den Motor höher drehen zu lassen, gleichzeitig aber auch zu sehen, wie schnell tritt jemand aufs Gas. Daraus kann man sehen, aggressiver Fahrer, passiver Fahrer oder defensiver Fahrer. Man kann aber auch zum Beispiel aus der Kombination der Sensoren erkennen, ob jemand müde ist, ob jemand schlechte Laune hat und so weiter und so fort. Und wenn man solche Sachen eine Weile sammelt, findet man schon sehr, sehr viel über die Persönlichkeit des Nutzers von dem Fahrzeug raus.
Genau, und es geht so weit, dass man zum Beispiel Fahrer erkennen kann über Gewicht oder irgendwelche anderen Sensoren und dann das Auto sich zum Beispiel anders konfiguriert. Ja, also zum Beispiel Sitzeinstellungen oder auch im Infotainment-System bestimmte Einstellungen halt automatisch übernimmt. Also es erkennt, okay, da ist eine andere Person, stellt sich halt anders ein. Erstmal natürlich ein Komfort-Feature, aber man kann natürlich später dadurch eigentlich auch, zumindest die Daten sind da, rausfinden, wer wann gefahren ist.
Also ich habe zum Beispiel auch ein Ding gefunden, wo ein System im Auto eingebaut war, eine Kamera, die erkannt hat, ob jemand eine Pfeife im Mund hat oder nicht und dann entsprechend den Airbag gezündet hat. Was auch irgendwie nachvollziehbar ist, weil wenn ich eine Pfeife im Mund habe und mir wird ein Airbag vorm Gesicht gezündet, ist das unter Umständen einfach mal tödlich.
Okay.
So, also das, aber gleichzeitig sind dort Fotos entstanden, die in der Cloud ausgerechnet wurden oder analysiert nicht aus. Also die Analyse wurde in der Cloud gemacht. Das heißt, mein Auto macht vom Fahrer ein Foto, schickt das in die Cloud, dort passiert was damit und wird dann der Airbag von Remote konfiguriert.
Jetzt ist natürlich die Frage, also wir haben ja jetzt Sensoren und die sollen ganz schnell und einfach Daten rausgeben. Also irgendwie Airbag, wenn jetzt ein bestimmter Aufprall vorne gemessen wird, dann muss der Airbag gezündet werden. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, wenn das jetzt irgendwie noch verschiedene Berechnungen machen muss, also wenn das jetzt irgendwie zum Beispiel dieser Airbag erst noch gucken muss, ob der Fahrer eine Pfeife im Mund hat, ist das gefährlich? Also zum Beispiel, wenn jetzt Sensoren eigentlich nur einfache Messungen machen und darauf reagieren und jetzt diese Messungen komplexer werden, also ist das dann vielleicht gefährlich? Also dann könnte ich mir vorstellen, wenn der Airbag erst guckt, ob ich eine Pfeife im Mund habe, dann geht er später auf, oder?
Ja, du hast natürlich unglaublich viele Sensordaten, die irgendwie verarbeitet werden müssen. Und das macht natürlich so ein System schon unglaublich komplex. Und du brauchst so schon sehr viel Rechenpower und das muss halt alles in fast Echtzeit passieren. Also das ist jetzt nicht so, dass das wie bei irgendwie, was weiß ich, einem normalen PC-System, wo halt irgendwie das egal ist, wann, mehr oder weniger egal ist, wann da eine E-Mail ankommt. Sondern das muss halt in Echtzeit passieren. Und das ist halt auch zum Beispiel so ein Grund, warum halt da manchmal, also da halt auch Verschlüsselung teilweise nicht wirklich möglich ist, direkt bei der Übertragung der Daten, weil halt diese Steuergeräte meist nicht so wahnsinnig, also diese Sensoren nicht so viel Rechenleistung haben. Und dann nimmt man halt Linbus oder CAN-Bus, um halt möglichst schnell diese Daten zu übertragen. Ja, und da ist es meist auch gar nicht möglich, da irgendwie noch sonst wie viel Overhead zu erzeugen, was ja Krypto in dem Fall ist. Und ja, es ist erstaunlich, wie viele Sensordaten und also wie viel Daten überhaupt übertragen werden in einem Fahrzeug heutzutage. Also es gibt so Firmen, die halt so Sensordaten erfassen in Fahrzeugen, und das sind unglaubliche Datenmengen, was da bei einer einfachen Testfahrt, was dort anfällt. Also was die da wegspeichern.
Also Komplexität ist halt für mich als Informatiker immer so ein Ding, ist nur bis zu einem gewissen Punkt beherrschbar, also weil es halt nicht wirklich austestbar ist. Das ist halt immer ein großes Problem. Also Fehler können dann halt auch entsprechend ja in Zeug nach sich ziehen, und dann sind wir auch wieder bei den Leuten, die dort einfach was ranstecken. Das heißt, selbst wenn das in dem Moment alles funktioniert, in einigen Fällen kann es halt passieren, dass es dann halt nicht mehr funktioniert oder ganz andere Sachen passieren.
Genau, gerade wenn du zum Beispiel, also so ein ODB2-Dongle kann theoretisch Kennnachrichten generieren, die außerhalb der Spezifikation liegen. Und das ist eigentlich schon was fast wie so ein Fuzzing-Test. Fuzzing-Test ist so, also heißt, also sollte man als Automobilhersteller eigentlich machen. Und zwar heißt das halt, ich bombardiere das System einfach mit irgendwelchen sinnlosen Nachrichten, die eigentlich nicht keine Bedeutung haben. Vielleicht ist aber auch mal eine dabei, die vielleicht genau was triggert. Und man guckt halt, wie sich das System verhält. Und was halt nicht passieren darf, ist, dass das System halt irgendwelche ganz komischen Sachen macht. Allerdings ist natürlich häufig die Software dann doch so geschrieben, dass sie halt bestimmte Eingaben erwartet. Und wenn halt irgendwelcher Schwachsinn kommt, kann es halt sein, dass sie aus dem Tritt kommt. Und das ist genau so was, was man theoretisch auch über die ODB2-Schnittstelle auslösen könnte.
Wie sind das eigentlich jetzt mit Sicherheitsvorschriften? Also gibt es da welche, wenn man jetzt gerade hört, dass es da irgendwelche Nachrichten außerhalb von Spezifikationen gibt? Also gibt es irgendwie bestimmte Sicherheitsvorschriften für bestimmte Systeme oder eben nicht? Also es gibt ja, also dieses Infotainment haben wir jetzt zum Beispiel auch gehört. Also wird da noch eine Unterscheidung gemacht, jetzt sag ich mal, zwischen Motorsteuerung und Radiosteuerung, oder ist das wirklich alles irgendwie vermischt?
Ja, es gibt eine Unterscheidung. Also sobald man in den Bereich der funktionalen Sicherheit kommt, ist das sehr hart. Also da beispielsweise, ein Beispiel ist halt Steer-by-Wire, also Lenkung über Bussysteme. Das muss alles mehrfach redundant ausgelegt werden. Da ist es auch so, dass man teilweise Prozessoren haben, die sich nochmal überwachen, also zwei Kerne. Also es ist wirklich extrem krass, was da für ein Aufwand getrieben wird. Und wird halt sehr teuer. Den Aufwand kann man sich halt meist in solchen Sachen wie Infotainment-System, also das Radio, was man eingebaut hat, oder das Navi, nicht leisten, weil diese Systeme auch viel mehr Rechenleistung brauchen. Da läuft meist ein sehr komplexes Betriebssystem. Das heißt, diese Systeme haben nicht so hohe Anforderungen und haben entsprechend auch nicht so viel Redundanz und nicht so viele Schritte, wo die durchgehen beim Test. Werden natürlich auch getestet und abgenommen. Genau.
Hoffentlich.
Ja, das passiert schon, bloß es ist halt, je komplexer so ein System wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt bestimmte Sachen einfach nicht testet oder bestimmte Sachen einfach, also man einfach nicht bedenkt. Ja, wenn ich einen ganz einfachen Sensor habe, dann ist es viel einfacher, das komplette System zu modellieren und alle Zustände sich irgendwie auszudenken. Wenn ich irgendwie ein System habe, wo ein Browser drin läuft, ja, da kann alles, also da ist eigentlich ja alles möglich, ne? Sobald da irgendwie JavaScript ausgeführt wird, das ist halt viel komplexer, als wenn ich einfach nur eine Temperatur messe.
Okay, das war jetzt ganz schön viel Input. Wir lassen euch das ganz kurz verarbeiten bei einer kurzen Musik, und danach erklären wir euch nochmal, wie das mit den Daten als Geschäftsmodell funktionieren kann.
Something fever in my body and a poison that I must try. Cause I can see her now in her yearbook, wow. Pigtails and a dress too short, with the fire in the eyes and the pain disguise. Wearing that ring from the store I bought, but I still wonder how I could have left her now. Could have spent all my life in a small town. Am I back here to settle down, or am I back to bring the whole thing down now? Troubles in between, wear a chip on my shoulder in the pockets of a blue jean. Can't be seen sipping water from a fountain, sacrificial on a mountain in a pose I've ever seen. I can dream peeking way behind the curtain, a guilt that's still hurting to a place that I have once been. That's a scene with a motive less than sudden and a wheel that's been a turning since I woke up from a bad dream.
Okay, also jetzt die Daten mal aus wirtschaftlicher Perspektive, wirklich als Geschäftsmodell und nochmal kurz zur Erinnerung, wie sensibel diese Daten sind. Also wie wir haben das schon gehört, ich kann psychische Zustände dadurch auslesen.
Physische und psychische.
Ja, aber ich denke mal, die psychischen sind besonders interessant, okay. Weil was könnte das denn zum Beispiel sein jetzt?
Also es gibt die Möglichkeit beispielsweise, das ist jetzt eher bei den Oberklasse-Autos, aber man kann zum Beispiel feststellen, ob ein Fahrer müde ist. Ja, also ob er zum Beispiel jetzt oft mit den Augen blinkert und die zufallen.
Oder wie schnell ist da, glaube ich, auch mit drin. Also wenn die Lidschlaggeschwindigkeit wird da auch gemessen. Und ich habe da so eine Erinnerung, wenn der Lidschlag sehr langsam ist, dann ist es ein Indiz dafür, dass ich müde bin.
So, genau. Und dann könnte man zum Beispiel halt im Idealfall natürlich irgendwie versuchen, den Fahrer zu warnen oder zu sagen, hier, wach wieder auf, Achtung. Genauso ist das natürlich dann später mal, also bei Tesla hat man das ja schon, dieses Autopilot-System, wo man nur noch man hat quasi einen Abstandsregeltempomat, der quasi eigentlich autonom, also nicht autonom, aber automatisiert fährt. Und da ist es natürlich auch wichtig zu erkennen, schläft der Fahrer gerade? Da gab es ja dann solche Videos von irgendwelchen Tesla-Fahrern, die auf der Autobahn komplett geschlafen haben, mit Füße hoch und das Auto ist selber gefahren. Das ist ja im Moment illegal, das darf nicht sein. Das heißt, der Fahrer ist immer noch verantwortlich, auch wenn es solche automatisierten Systeme gibt.
Genau, das ist ja, glaube ich, erkennen. Das Wichtige bei Tesla, das auch nochmal herauszustellen. Also dieses System heißt zwar Autopilot, es ist aber kein autonomes Fahren, es ist nur ein Fahrassistenzsystem.
Genau, es ist eigentlich ein Fahrassistenzsystem und es gibt das bei deutschen Herstellern genauso. Wir hatten jetzt hier immer mal, ohne dafür Werbung zu machen, aber den bayerischen Hersteller mit den drei Buchstaben, da in der neuen SIMA, SIMA ist es halt drin. So ein genau sowas ähnliches wie Tesla, dass es halt, es erkennt halt die Straße, es erkennt die Linien, es erkennt, welche Fahrzeuge da vorfahren und es hat quasi ein Tempomat und bremst automatisch runter. Das heißt, es ist schon sehr komfortabel. Aber einschlafen darf man natürlich nicht dabei.
Genau, und was auch noch abgelesen werden kann, wir haben das schon kurz gehört, ist eben dieses Fahrverhalten, wie das komplett ist. Also dieses Gaspedal, Druckverhalten, gebe ich schnell Gas, bremse ich viel, also da auch wieder diese Gurtstraffung, wenn die gemessen wird, also bin ich ein aggressiver Fahrer. Und da ist ja zum Beispiel auch vorstellbar, also wir kommen gleich zu den ganzen unterschiedlichen Interessengruppen von diesen Daten, aber ich glaube, da wird schon bewusst beim Fahrverhalten, dass das halt auch schon sehr sensibel ist. Und damit einhergeht ja auch die Analyse von Fehlverhalten. Also wir haben das vorhin in diesem BMW-Beispiel gehört, ja, da wurden diese Daten rausgegeben und dann kam irgendwie raus, dass das halt irgendwie ein illegales Straßenrennen war. Einfach über diese Daten konnte halt alles Mögliche rekonstruiert werden und da kam halt raus, es war ein illegales Straßenrennen. Und das ist ja auch wichtiger Punkt für die Bewertung des Strafmaßes. Also da muss man wirklich die Angst haben, dass mein Auto mich in einer Gerichtsverhandlung im Zweifelsfall belasten kann.
Ja gut, ich meine, in diesem Beispiel war es halt so, muss man natürlich dazu sagen, der Fahrradfahrer ist gestorben, ne? Das Auto wurde am Tatort sichergestellt, das heißt, es war komplett kaputt, der konnte quasi auch nicht mehr wegfahren. Und dann wurde natürlich ermittelt und dann hat die Polizei mit diesen Daten aus dem Fahrzeug das halt komplett rekonstruieren können. Also es wäre natürlich sonst auch irgendwo klar gewesen, okay, der Fahrradfahrer ist tot, da steht ein zerbeultes Auto, kann man natürlich schon irgendwie in Verbindung bringen, aber man hätte nie die genaue Fahrtstrecke und die Geschwindigkeiten zurückverfolgen können. Und dann kam halt raus, er ist viel zu schnell gefahren in der Stadt und so weiter. Dann
also man hat nachweisen können, dass es ein Autorennen war.
Genau,
dass es
ein Rennen
war. Also nicht nur, dass er zu schnell war, sondern dass es wirklich ein Autorennen war.
Ja. Genau.
Genau, und wer daran Interesse hat, da kommen wir jetzt nochmal dazu. Also, der erste Interessent für Daten über mich aus dem Auto ist der Hersteller selber. Was möchte der Hersteller denn mit diesen Daten?
Naja, also für den Hersteller, und da gibt es halt schon einige große Hersteller, die da Cloud-Infrastrukturen betreiben, ist es natürlich interessant zu sehen, wie geht es halt den Autos, ne?
Wie wird es benutzt?
Wie wird es benutzt? Einfach um auch rauszufinden, welche Features sind jetzt vielleicht interessant für die Kunden, welche nicht so sehr. Das geht so weit wie, ich glaube, bei Opel, bei diesem OnStar-System, gibt es halt sowas ähnliches wie Find My iPhone. Ja, man kann irgendwie gucken, wo sein Auto gerade steht und wenn es halt geklaut wird, kann man es vielleicht auch deaktivieren oder sowas. Das ist natürlich auch was man den Kunden als Mehrwert anbieten kann, indem man halt sagt, okay, wir haben halt Daten in der Cloud. Die Hersteller sind da total heiß drauf, die wollen natürlich damit was machen und da sich Geschäftsmodelle erschließen. Dann kommt auch noch, später haben wir noch ein Beispiel, was halt die OEMs gerne machen würden, aber was OEM? Halt andere, also OEMs sind die Hersteller, also beispielsweise
Equipment Manufacturer.
Genau, also zum Beispiel BMW oder Mercedes oder Opel, um mal andere zu nennen. Genau, und die Hersteller möchten natürlich auch die Hoheit über ihre Daten behalten und möchten das jetzt nicht zwangsweise sofort an Google und Apple und sonst wen alles rausgeben, sondern wollen natürlich auch selber mit den Daten ein bisschen was machen.
Ja. Wichtig ist hier vielleicht auch zu sagen, die Autohersteller argumentieren, diese Daten sind mit unseren Steuergeräten erfasst worden, die sind mit unseren Sensoren erfasst worden, mit unserer Software. Das sind rein technische Daten, die haben überhaupt nichts Schützenswertes und wir tun damit nur Gutes. Wir optimieren die Autos für die nächste Generation. Wir wissen, was weiß ich, so und so viel wird tatsächlich in der Stadt gefahren, Autobahnen und so weiter und so fort. Und das wird sicherlich auch so sein, dass sie damit die nächste Generation verbessern oder vielleicht auch rückwirkend Software für ältere Fahrzeuge. Aber das Problem ist halt, was wir eingangs schon gesagt haben, es lässt sich nicht wirklich trennen, was ist eine technische Information, wie zum Beispiel Motordrehzahl, und was ist eine personenbezogene Information.
Ja, genau. Und dann liegt natürlich auf der Hand irgendwelche Versicherungen, also jetzt zum Beispiel Kfz, Haftpflichtversicherung, da gibt es wirklich schon Versicherungen, die halt so halt einem versprechen, wenn man halt so ein kleines ODB2-Gerät da ganz komfortabel reinsteckt, kann man halt zum Beispiel Rabatte in Anspruch nehmen. So. Warum macht das die Versicherung? Klar, weil sie natürlich damit rausfinden kann, ist es wirklich ein Garagewagen? Ja, steht der wirklich in der Garage oder steht der irgendwo in der Dresdner Neustadt rum?
Woher wissen die das?
Am Straßenrand. Naja, wie gesagt, weil sie halt unter Umständen Zugriff haben auf GPS-Positionen. Ja.
Oder auch auf Lichtsensoren, die zum Beispiel für Blendautomatik benutzt werden. Daran sehen die zum Beispiel, ob Auto in der Sonne steht oder in einer dunklen Garage.
Ob das jetzt
Temperatur, Luftfeuchtigkeit.
Ganz genau. Ob das jetzt, wie gesagt, über die ODB2-Stelle alles auslesbar ist, ist abhängig von dem Hersteller. Aber über die ODB2-Schnittstelle kann man zum Beispiel sowas wie Luftdruck oder so meist auslesen, weil das halt was ist, was der Motor für seine Verbrennung halt auch aufnimmt, diese Daten. Genau, oder halt, hat man ja schon gesagt, Fahrverhalten kann also analysiert werden. Oder fährt wirklich nur einer mit dem Auto oder sind es vielleicht verschiedene Fahrer?
Also mir kommt da eigentlich immer gleich die Sorge auf, also wenn ich das jetzt höre, dass man Rabatte kriegen kann, wenn man an bestimmten Verfahren teilnimmt, wo die Daten, also wo ich freiwillig meine Daten hergebe, dann ist es natürlich wieder der Punkt, dass dann wahrscheinlich irgendwann so ein indirekter Zwang entsteht, weil wenn das halt alle machen und alle dann ihre Rabatte kriegen und ich sage, nee, ich möchte meine Daten jetzt nicht an die Versicherung rausgeben, wann war ich wo, mit wem, wieso. Und wenn ich das nicht rausgeben möchte, dann bin ich ja im Nachteil, weil ich ja dann keine Rabatte kriegen muss. Also ich muss dann wahrscheinlich indirekt mehr zahlen, weil wenn man jetzt so weiß, wie Versicherer ihre Preise kalkulieren, dann wird es halt schon irgendwo mit drin sein. Und ich denke, wenn ich da dann nicht dran teilnehme, dann muss ich sogar noch mehr zahlen. Oder wenn ich wahrscheinlich nicht das vorbildliche Fahrverhalten habe, was sich der Versicherer jetzt wünscht. Also wenn ich jetzt ein aggressiver Fahrer bin.
Ja, ich habe während der Recherche ein paar Sachen entdeckt. Zum Beispiel in den USA ist es nicht unüblich, dass Leute, die sich SUVs oder Geländewagen leasen, dass die in ihrem Vertrag stehen haben, dass sie nur auf der Straße benutzt werden dürfen. Das heißt, ich kaufe ein Fahrzeug mit einer Eigenschaft, Offroad-Fähigkeit, und per Vertrag wird mir verboten, die zu benutzen. Und die haben jetzt die Möglichkeit, das tatsächlich auch zu enforcen.
Ja. Ein weiterer Interessent, der uns eingefallen ist, sind Behörden. Also, wieso?
Naja, also wie gesagt, wir hatten das ja schon, diese Abschaltung von Fahrzeugen hat man ja schon genannt, aus verschiedenen Beweggründen, wenn ich Leasingraten nicht bezahle oder sonst was auch immer. Man könnte natürlich auch sagen, zum Schutz vor irgendwelchen terroristischen Angriffen oder Gefahren, zum Beispiel jemand stiehlt ein Auto, um das halt als Waffe zu verwenden oder wie auch immer, fährt irgendwie auf eine Menschenmenge zu. Da wäre es natürlich auch für die Polizei interessant, so ein Auto halt stillzulegen oder abzuschalten. Die Frage ist halt immer, während der Fahrt macht es meist halt keinen Sinn oder ist halt zu gefährlich oder ist schwierig. Meist ist es dann halt, wenn ich halt an der roten Ampel parke das Auto halt parke, dann ist es halt auch technisch jetzt schon möglich, eigentlich so ein Auto komplett abzuschalten.
Also es gibt schon mehrere Leasing-Modelle, wo das eingebaut ist. Und bei denen, die ich gefunden habe, war das so, dass wenn das Auto geparkt wurde, sprang es danach nicht mehr an.
Genau.
Und sowohl also Elektro- als auch Benzinautos.
Die Zündung geht dann halt nicht mehr. Und du kannst nicht mehr weiterfahren.
Wenn ich jetzt gerade irgendwie so an Behörden und gesetzliche Vorschriften denke, da fällt mir dieses Notrufsystem ein. Also wie ist es denn damit? Also werden da auch Daten von mir rausgegeben? Weil das war jetzt ja eine gesetzliche Vorschrift.
Also das eCall-System ist ein System, wo ich aus dem Auto raus in einem Notfall, also wie in einem Unfall zum Beispiel, Hilfe holen kann. Teilweise wird das System auch automatisch eingeschaltet. Weißt du da ein bisschen was?
Ja, also das ist halt ein Notrufsystem, was erst ab März 2018 verpflichtend wird. Also es ist jetzt noch nicht verpflichtend. Deshalb ist es, ich kenne selber jetzt persönlich noch gar kein Auto, was das hat, aber es kommt auf jeden Fall. Und es soll halt so sein, dass das Auto automatisch so einen Notruf initiiert über LTE, also über normales Mobilfunknetz, sodass halt der Fahrer, wenn er halt schwer verletzt ist und nicht mehr selber den Notruf absetzen kann, trotzdem Hilfe bekommt, was eigentlich grundsätzlich eine gute Sache ist. Genau, und es soll halt die Rettungsmaßnahmen halt beschleunigen.
Ja, also die Datenschutzbedenken waren bei dem Design von dem System von Anfang an mit im Hinterkopf, und das System als solches geht erst dann an, wenn der Notfall entsteht. Also das heißt, das Ding ist nicht die ganze Zeit eingebucht für Bewegungsprofile und so weiter, sondern verbindet sich wirklich erst dann mit dem Mobilfunk, wenn der Fall eingetreten ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass diverse Autohersteller natürlich immer versuchen, einen die, wie soll man sagen, Features zu verkaufen, die dann dazu führen, dass eine ständige Mobilfunkverbindung vom Auto zu dem jeweiligen Cloud-Anbieter oder so besteht. Aber das ist nicht das E-Call-System. Das ist, sind komplett andere Systeme. Also E-Call per se ist erstmal nicht böse und das lässt sich auch nicht aus der Entfernung einschalten und das läuft auch, wenn es nicht gebraucht wird, nicht irgendwie im Hintergrund mit.
Ja, auch Mautabrechnungsdienste und Fahrtenbuchdienste könnten Ersatz daran haben, Interesse daran haben. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Na, es gibt einige Anbieter halt, zum Beispiel Vimcar ist ein Anbieter aus Berlin, glaube ich, kommen die, oder Automatic. Das sind halt solche Systeme, die Fahrtenbücher erstellen. Und zwar so, dass man sie halt beim Finanzamt einreichen kann. Ne? Das heißt, man hat da halt irgend so eine, wieder so ein kleines ODB2-Dongle, was man in sein Auto reinsteckt und dann hat man irgendeine coole App und dann hat man beispielsweise ein Firmenfahrzeug und fährt halt mit diesem Firmenfahrzeug rum, kann es aber auch für privat nutzen und dann bei jeder Fahrt, wenn man einsteigt und wieder, also wenn sozusagen das Dongle merkt, okay, ich stelle das Fahrzeug jetzt wieder ab, dann fragt es mich halt Firmenfahrt oder Privatfahrt. Ich kann dann halt sagen Privatfahrt und dann wird am Ende mir eine PDF generiert, die ich halt bloß noch bei meiner Steuererklärung anhängen muss. Also eigentlich ein, ja, grundsätzlich erstmal natürlich eine Erleichterung. Das Problem, was dabei halt wieder ist, ist das, was wir schon angesprochen haben. In diesen Fällen ist es immer so, dass die Protokolle reverse-engineert wurden. Das heißt, da gibt es keine offizielle Kooperation zwischen diesen Firmen und dem eigentlichen Hersteller. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da auch mal die Alarmanlage angeht, wenn ich das anschließe. Da gab es zum Beispiel einen Fall. Oder irgendwelche komischen Sachen passieren, weil das halt vom Hersteller nicht offiziell unterstützt ist. Und das Problem ist halt auch, dass wiederum, wenn das nicht gut gemacht ist, das ist letzten Endes ein Computer, wo eine SIM-Karte drin ist, was am Internet hängt. Das heißt, wenn das nicht gut abgesichert ist, kann sich halt auch wieder jemand übers Internet auf mein Auto einloggen, was natürlich nicht sein darf. Da gibt es sicher gute und schlechte Systeme. Also ich will da jetzt nicht sagen, dass alle schlecht gemacht sind, aber man sollte darauf achten. Und natürlich sagen einige Anbieter, wenn man nachfragt, nein, wir machen keine Bewegungsprofile, wir berechnen nur den Anfang und Endpunkt. Aber ich meine, heutzutage ist es möglich, du brauchst eigentlich bloß beim Start und beim Ende eine GPS-Position nehmen und kannst dir alles zwischendurch berechnen, weil du ja die Geschwindigkeiten hast, du hast Lenkwinkel, du hast alles Mögliche. Also du kannst theoretisch, sind diese Firmen in der Lage, Bewegungsprofile von dir anzulegen. Ob sie es machen, ist eine andere Frage, aber man sollte diesen Firmen halt vertrauen können.
Nicht nur die Firmen selber, sondern alle, die mehr oder weniger Zugriff auf diese Daten haben. Das kann zum Beispiel auch die Telekom oder ein anderer Mobilfunkanbieter sein, über dessen Netze die Daten gehen.
Wenn sie halt nicht ordentlich Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.
Selbst wenn sie das sind, ich sehe, das Auto produziert gerade Daten, in welcher Menge, damit kann ich extrapolieren, was dort gerade ungefähr passiert. Ich weiß, über welchen meinen Mobilfunkmasten das kommt. Also das ist schon datenschutzmäßig einfach.
Genau, es ist halt wiederum eine Sache, wo sich wahrscheinlich viele Leute denken erstmal, ach cool, ist ja toll, brauche ich nicht mehr so viel mehr Arbeit machen. Aber man sollte natürlich schon ein bisschen nachdenken, was man da eigentlich macht, ne? Wenn man halt solche Geräte verwendet.
Ja, wenn wir jetzt gerade gehört haben, es gibt da Sachen, die man einfach anstecken kann. Was gibt es denn da noch so?
Also ich habe da, wie gesagt, diese ODB2-Dongles gefunden. Damit kann ich dann einfach irgendwelche Apps auf meinem Handy installieren, die mir irgendwas anzeigen. Es gibt Head-Up-Displays, es gibt Diagnosecomputer, es gibt die Möglichkeit, ganz normale PCs, also das Laptop oder so, anzuschließen und dann über Software, die man an teils sehr fragwürdigen Stellen im Netz findet, dann an seinem Auto rumzumachen. Also im Prinzip, es gibt eine sehr große, wie soll man sagen, Tüftler- und Tuner-Szene, die für die Geräte produziert werden in allen möglichen Auslegungen, teilweise Autocomputer, die dann in den Autoradioschacht passen. Es gibt irgendwelche Zusatzdisplays. Ich habe einen kleinen Roboter gefunden, der dann auf dem Armaturenbrett sitzt und einen dann daran erinnert, wenn man zu schnell fährt und solche Sachen.
Okay, ein weiterer Interessent könnten auch die Werkstätten sein. Wieso denn das?
Oh ja. Stellt euch einfach mal vor, Ihr seid der Betreiber einer kleinen Autowerkstatt, irgendwo auf dem Dorf oder von mir aus auch in der Stadt. Und dann kommt irgendeiner zu euch und sagt euch, okay, hier ist ein kleines Gerät. Bei jedem Auto, was ihr in eure Werkstatt bekommt, steckt ihr das mal ran, kriegst dafür pro Monat 500 Euro. Und schon werden alle Daten, selbst wenn die nicht über Funk auslesbar sind, die liegen noch irgendwo dort im Speicher, rausgenommen. Und was dann immer dann damit passiert, keine Kontrolle mehr.
Okay, zur Ferndiagnose könnten die Daten ja aber auch benutzt werden. Also das hatten wir ja auch schon gehört als Beispiel.
Also Ferndiagnose, ja, wenn da ein Funkmodem da ist. Also die Sachen, was ich jetzt gerade mit der Autowerkstatt erzähle, vielleicht nochmal zum anschaulich machen. Wer könnte sowas machen? Es könnten sich Leute hinsetzen und sagen, das ist unser Geschäftsmodell, wir sammeln so viel wie möglich Daten ein, die wir dann zum Beispiel den Versicherungen verkaufen. Über die ODB2-Schnittstelle ist problemlos die Fahrgestellnummer abrufbar und die Fahrgestellnummer kennen die Versicherer, damit wissen die haargenau, wie jemand in den letzten Wochen das Auto benutzt hat.
Genau, aber Ferndiagnose wäre zum Beispiel auch möglich, wenn ich jetzt irgendwo stehe und mein Auto ist irgendwie startet nicht mehr und ist irgendwie kaputt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann gibt es halt bei manchen Premium-Herstellern auch so eine Methode, dass ich halt sage, ich drücke auf irgendeinen Knopf, dann wird eine Hotline angerufen und die reden dann mit mir und können dann halt sehen, was ist mein Öldruck und mein Kilometerstand und wie voll ist mein Tank und weiß nicht alles. Und die sagen mir dann, ja, irgendwie ihr Tank ist leer oder keine Ahnung, was weiß ich, ihr Reifendruck ist komisch oder wechseln sie mal Öl oder keine Ahnung. Also sowas ist auch möglich.
Ja, sowas wird gerne auch in anderen Komfortpaketen verkauft, wie zum Beispiel, dass ich dann unterwegs mir über diese Hotline dann ein Hotelzimmer besorgen lassen kann und.
Concierge-Service.
Genau. Also da wird im Prinzip durch Kopplung mit Convenience wird im Prinzip Zugriff auf die Maschine als solches gewährt.
Okay, dann haben wir noch Tuner könnten auch Interesse an diesen Daten haben. Also was können denn Tuner damit machen? Warum haben die dann Interesse, da irgendwie mit rumzuspielen?
Also die könnten ihr Auto, nennen wir es mal, customizen. Das heißt, sie könnten sich, wenn sie das wollen, ein Lauflicht rund um ihr Auto bauen, indem sie die Lampenbild blinken lassen. Sie können im Prinzip aber auch Motordaten auslesen. Sie können, das Chip-Tuning ist ja nun auch nichts Neues. Das heißt, durch Veränderungen von Software oder irgendwelchen Parametern hat dann der Motor mehr Leistung. Natürlich hält er dann keine Abgasnormen mehr ein. Haltbarkeit wollen wir jetzt auch nicht drüber reden. Irgendwelche Höchstgeschwindigkeiten, die da begrenzt sind, kann man rausnehmen. Also die meisten Autos heutzutage sind bei 250, also die es erreichen, sind dort abgeregelt. Aber das ist ein Softwarefleck und das lässt sich rausnehmen.
Und kann ich mir da auch weitere Features irgendwie zuschalten, wenn wir jetzt gerade so von Softwareflecks reden? Also geht da auch irgendwas?
Ja, aber das ist natürlich nicht gewollt. Aber grundsätzlich, klar, Alex hat ja schon gesagt, es sind meistens ist es die gleiche Hardware und diese bestimmten Features sind halt softwaremäßig einfach abgeriegelt. Und wenn man halt weiß, wie es geht.
Es gibt teilweise auch, was ich vor uns gesagt habe, in den düsteren Seiten des Internets Software, wo man dann sowas einfach freischalten kann. Ich kann allerdings wirklich nur warnen, sowas auf sein Auto loszulassen. Also das ist einfach mal nur gefährlich.
Naja, also ich muss sagen, ich bin da halt jetzt irgendwie auch drauf gekommen, weil ich muss sagen, auf einer Mailingliste von einem Hackerspace ging das halt auch mal rum, dass da halt jemand an seinem Auto mal rumgeforscht hat und hat halt auch gesehen, dass da halt so Features wie Abstandsmesser oder so, dass es halt vorhanden war. Es war halt einfach nur deaktiviert und hat er halt irgendwie einen Fleck von Ja auf Nein gestellt oder ich weiß nicht, wie komplex das jetzt ist. Und dann hat er halt an seinem Auto den Abstandsmesser halt eingeschaltet gehabt. Der war schon vorher da und es war halt einfach eine Einstellung in der Software, die er dann gefunden hat. Und er hatte da mehrere Features, die er dann bei seinem Auto freigeschaltet hat.
Ja, also es gibt da sogar richtige Firmen, die halt so richtig solche Produkte verkaufen, wo man dann halt eine Software bekommt und so ein kleines USB-Dongle ist das meist, was man dann an seinen Rechner anschließt und dann kann man halt dort, je nachdem, das ist dann meist für die Marke halt ein spezielles Tool, kann man sich dann da Sachen freischalten. Ja, geht natürlich dann immer nur für ein spezielles Baujahr, aber grundsätzlich, wenn man danach sucht, findet man da was. Wo man halt sehr, sehr aufpassen muss, ist, es gibt meist von diesen Tools, die sowieso auch schon so ein bisschen ich sag mal, sehr grauzonig unterwegs sind. Gibt es dann auch noch mal illegale Kopien, die dann irgendwie nur noch 20 Euro kosten mit Hardware, die dann halt gecrackt sind. Und das ist dann das, wo Alex ja schon vorgewarnt hat. Da weiß man halt gar nicht mehr, was diese Software dann eigentlich macht.
Genau, das wäre dann nämlich die abschließende Interessengruppe. Das ist halt einfach böse Hacker, kriminelle Black Hats, wie man auch immer sie nennen möchte. Also die haben ja dann eigentlich auch ein Interesse daran. Also zum Beispiel eben einfach Software im Netz halt anzubieten, wo man halt mitwirbt, ja, kannst du dein Auto tunen, kannst voll die tollen Features freischalten lassen und man weiß überhaupt nicht, was man sich darunter lädt.
Ja, genau. Also ne, was da zum Beispiel jetzt ja, kennt ja, haben ja wahrscheinlich viele Leute mitbekommen. Es gab ja jetzt diese Krypto-Trojaner, also Locky zum Beispiel oder also irgendwelche Software, die man sich irgendwo drauflädt, die dann halt Sachen verschlüsselt, zum Beispiel Dateien, und dann sagt, hier, zahle bitte so und so viel und dann kannst du deine Excel-Dokumente wieder lesen. Ne? Und genau sowas könnte man sich natürlich auch für ein Auto vorstellen, dass man sagt, ja, bezahl, weiß ich nicht, 100 Euro, 200 Euro und dann geht deine Zündung wieder. Ist natürlich jetzt hoffentlich nicht in näherer Zukunft, dass das in der Realität so passiert, aber grundsätzlich, sobald ich auf irgendeinem Infotainment-System oder auf irgendeinem anderen System im Auto Code ausführen kann, kann ich natürlich auch dafür sorgen, dass das Auto nicht mehr angeht.
Ja, oder als böser Krimineller besorge ich mir die Konfigurationssoftware eines großen Herstellers, bastel da ein bisschen dran rum, baue meinen Trojaner rein und sehe zu, dass ich das möglichst günstig irgendwo verteile, möglichst weit. Und jedes Auto, wo das rangesteckt wurde, bleibt nach 3 Monaten stehen. Das ist ein sehr valides Geschäftsmodell. Vor allen Dingen kann ich dann auch nicht einfach zur Werkstatt gehen und sagen, hier, bau das mal wieder, weil dann wissen die nämlich, dass ich an meinem Auto rumgemacht habe und mindestens die allgemeine Betriebserlaubnis ist da erloschen. Möglicherweise noch Lizenzprobleme, die hinten rankommen. Und.
Genau, also man sollte es da wirklich nicht übertreiben mit dem Tuning. Ja, es ist halt, man sollte halt wissen, was man da tut. Und wenn man sich halt nicht genau sicher ist, dann sollte man es vielleicht bei seinem Auto nicht gerade machen.
Also das ist wirklich, kann man nicht oft genug sagen, ein Auto kann richtig zur Waffe werden. Auslesen, erforschen, glaube ich, da, das ist absolut in Ordnung. Dran rumschrauben. Selbst wenn es 100-mal geklappt hat, wir hatten das ja vor uns gesagt, hochkomplexe Software, viele, viele Abhängigkeiten. Und selbst wenn es 100-mal klappt, beim 100. Mal kann irgendwas passieren, mit dem keiner gerechnet hat. In irgendeinem komischen Verkehrszustand fängt dann halt das ESP an zu spinnen. Irgend sowas. Oder es reicht auch, wenn einfach nur das Autoradio anfängt, ganz laut zu werden und nicht mehr leise sind. Das ist schon Ablenkung genug, um einen Unfall zu bauen.
Gut, wie sieht's denn jetzt? Also wir haben jetzt gehört, es fallen ganz viele Daten an. Wir haben gehört, es gibt unglaublich viele Leute, die Interesse an diesen Daten haben. Jetzt ist natürlich für mich, also ich finde das jetzt ziemlich beängstigend, muss ich sagen. Also zum Glück habe ich noch ein ganz altes Auto, da ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber was kann ich denn jetzt tun? Also kann ich irgendwie herausfinden, welche Daten erhoben werden und wann die wohin gesendet werden? Also wie ist denn da eigentlich gerade so die Lage, was auch Gesetze oder so vielleicht angeht?
Also eigentlich ist es so, das hat zumindest unser ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter, so ich sage genau, Peter Schaar gesagt. Also grundsätzlich ist es so, dass Bewegungsprofile nicht ohne ausdrückliche Einwilligung des Kunden erhebbar sind. Gerade was wir halt schon angesprochen haben, das Problem ist halt zu unterscheiden, was sind personenbezogene Daten, weil da gibt es in Deutschland sehr, sehr krasse Regelungen, wann die erhoben werden dürfen und was nicht. Und was sind halt Daten, wo halt die Automobilhersteller sich auf den Standpunkt stellen, dass die sind halt nicht personenbezogen. Alex hat da auch mal nachgefragt bei einigen Herstellern, da kannst du ja vielleicht noch was dazu sagen.
Also das war sehr interessant zu sehen. Also zum einen war das was die Verkäufer jetzt in den Autohäusern so wahrscheinlich nicht allzu oft gefragt werden. Und sie haben da teilweise auch sehr pikiert reagiert, dass man überhaupt so eine Frage stellt. In der Regel wurde darauf dann geantwortet, ja, wir sind ein seriöses Unternehmen, wir würden sowas nie machen. Das Nächste, was halt gesagt wurde, ja, wir halten uns natürlich an alle Gesetze. Wie wir schon gesagt haben, die personenbezogene Daten dürfen nur unter sehr begrenzten Sachen überhaupt erhoben werden. Hier wird aber oft argumentiert, dass es halt technische Daten sind, sind aber halt wirklich nicht zu trennen. Das nächste, was halt mir auch aufgefallen ist, dass keiner so wirklich eine Art Plan hatte, wie man, also man hat im Prinzip einen rollenden Computer und Datenschutz ist dort bisher nie wirklich Thema gewesen. Also die Autos werden nach wie vor über, ich sag's mal, Emotionen verkauft, vielleicht auch noch hier das eine oder andere technische Feature, aber Datenschutz ist denen völlig fremd. Und das hat man dann auch gesehen bei den, ich habe versucht, Datenschutzerklärungen oder das Kleingedruckte zu bekommen. Teilweise wurde es mir überhaupt nicht gegeben. Es wurde teilweise gesagt, das kriegst du, nachdem du das Auto gekauft hast. Teilweise wurde auch mir irgendein Zettel gegeben, der hinten und vorne nicht ausreichend war, also dass viele Fälle gar nicht da drin abgehandelt, sehr, sehr unterschiedlich. Ein Auto, ein Elektroauto in dem Fall, ist mir da positiv aufgefallen, das war ein Nissan, der hat mir vorm Start die Wahl gelassen, ob Daten übertragen werden oder nicht. Also ich konnte dort sagen, ja, zustimmen, da haben die auch gesagt, es gibt einen ganzen Haufen nützliche Features, die bei dem Übertragen dann sozusagen für mich rausfallen. Aber wenn ich jetzt hier sage, nein, dann wird das Ganze nicht übertragen. Ist natürlich eine schöne Sache. Auf der anderen Seite ist natürlich so, viele dieser Daten werden natürlich im Auto trotzdem gespeichert. Und ob die Werkstatt das dann ausliest, wenn ich das Auto dorthin bringe, oder ob die Daten übertragen werden, wenn ich dem beim nächsten Mal vielleicht zustimme. Das konnte mir zum Beispiel keiner in der Werkstatt oder der Verkäufer konnte oder wollte es mir nicht sagen.
Mhm. Habe ich denn irgendwie Rechte, meine Daten löschen zu lassen? Also, wie ist es denn da?
Also die Autohersteller argumentieren, das sind technische Daten. Die Daten gehören ihnen. Und wenn ich zu irgendeiner Firma gehe und sage, ich verlange jetzt, dass die Daten gelöscht werden, dann zeigen die mir einen Vogel. Und genauso wird das hier auch sein.
Naja, wie ist denn das auch? Also wenn es jetzt zum Beispiel um Software geht, da gibt es ja irgendwie Lizenzbedingungen. Also wie ist denn das dann? Also ich bin zwar Autoeigentümer, aber... Ja,
also das ist ein Fehler, den viele Leute machen, wenn es um Software geht. Die Software gehört demjenigen, der sie geschrieben hat. Der hat dieses Lizenzrecht. Das heißt, er kann sagen, du darfst das nutzen unter den und den Voraussetzungen, aber mir gehört die Software. Das heißt, ich kaufe das Auto und mit dem Kauf des Autos bekomme ich eine Lizenz, diese Software zu nutzen. Ich habe in den Sachen, was ich da gesehen habe, nirgendwo wirklich gesehen, wo drin stand, was die Nutzungsbedingungen der Software sind. Also so wie es bei Computerprogrammen eigentlich üblich ist, dass dann drin steht, das darf dort und dort so und so benutzt werden, es darf auf so und so viele Geräten installiert werden oder nur auf einen. Klar, okay, die Autosoftware ist nichts, die ist auf dem einen Auto und an das gebunden, aber trotzdem zum Beispiel, was passiert, wenn ich diese Software in eine andere Jurisdiktion ausführe, zum Beispiel, wenn ich mit dem Auto nach Russland fahre, konnte mir keiner sagen, ob das statthaft ist. Der Verkäufer hat gesagt, natürlich dürfen Sie mit dem Auto nach Russland fahren. Aber ist das wirklich so? Weil jedes Land hat zum Beispiel eigene Vorschriften, wie die Software dort auszusehen hat, andere Lizenzgesetze und. Das sind alles Punkte, die nicht ganz so einfach sind, wie es im ersten Moment klingt. Also im Sinne von, ich habe das Auto gekauft, damit gehört mir auch die Software. Das tut sie eben nämlich nicht.
Ja, weiterhin ist ja auch die Sache, dass das Auto, wie ich es mit der Software gekauft habe, das ist ja auch nicht statisch. Also wir haben ja jetzt auch gehört, dass halt da Mobilfunkverbindungen sind und dass eben auch die Sache ist, dass halt auch über die Ferne wahrscheinlich irgendwie auch Systemupdates gemacht werden können.
Also bei den neuen Autos, wie gesagt, das ist halt, muss man halt immer gucken, ist Hersteller unterschiedlich, es kommt auch aufs Baujahr an, aber es ist bei einigen Autos bereits möglich, solche Over-the-Air-Updates zu machen, wie man es kennt von Smartphones. Was einerseits natürlich einen Vorteil hat. Das heißt, wenn jetzt wirklich erkannt wird, es gibt irgendwo eine Sicherheitslücke, dann kann remote sozusagen der Hersteller ist in der Lage, halt im Feld die Autos halt neu zu flashen. Ist natürlich aber andererseits so ein Punkt, wo man sagt, ist meine Meinung, man sollte auf jeden Fall dem Kunden die Wahl lassen und nicht einfach irgendwas installieren, weil es kann ja durchaus sein, du willst halt einfach gerade nicht, dass dein Auto irgend so ein Software-Update installiert. Ja, und das, also nicht, dass es so ist wie bei Windows irgendwie. Ich will gerade irgendwie schnell noch den Rechner ausschalten und dann installiert er da ewig noch irgendwelche Updates, kennt man ja. Das will man ja bei seinem Auto eigentlich nicht haben. So.
Ja, oder dass es wie bei einem Android-Update ist, wo dann auf einmal alles ganz anders aussieht. Also ich möchte vielleicht nur Sicherheitsupdates haben, wo ich sage, genau, ja, okay, also diese Sicherheitslücke unbedingt schließen und dann sind vielleicht die Steuerungsknöpfe ganz anders, was halt bei der nächsten Autobahnfahrt ich dann vielleicht erst bemerke und dann vielleicht irgendwie ein bisschen verwirrend ist.
Richtig, also da, klar, das ist natürlich was da, das sind, da müssen sich die Hersteller halt natürlich irgendwie ein gutes Konzept einfallen lassen. Im Moment war es halt so, man ist halt mit seinem Auto in die Werkstatt gefahren und dann hat halt die Werkstatt einen irgendwie hoffentlich gefragt, wollen wir irgendwie da was updaten, und dann konnte man, dann hat das die Werkstatt halt irgendwann mal einmal im Jahr oder was weiß ich, wie oft man halt da ist, haben die halt mal was gemacht und dann wusste man halt auch, okay, die haben jetzt irgendwas gemacht und so, aber wenn es darf halt dann meiner Meinung nach nicht irgendwie so vollkommen im Hintergrund passieren und der Nutzer weiß nichts mehr davon.
Oder anderer Punkt, ich kann mir nachträglich Features in der Werkstatt gegen Geld freischalten lassen. Wenn ich das Auto verkaufe, wem gehört diese Freischaltung? Ist die meine? Kann ich das in meinen nächsten Golf mitnehmen oder gehört das zu dem Auto? Und alles das, Sachen, die...
Genau, das ist in der Tat eine total spannende Frage, weil es ja manchmal auch jetzt schon so ist, dass man gewisse Accounts hat. Ne? Das heißt, man hat irgendwelche IDs, mit denen man sich dann irgendwo da einloggt. Dann muss man wirklich in dem Fall dann den Lizenzvertrag ganz genau lesen. Wem gehört das dann? Kann ich das übertragen? Das können wir, denke ich, nicht abschließend beantworten, aber das, ja, da muss man sich halt mit auseinandersetzen, wenn man ein Auto kauft.
Ja, aber diese Informationen, habe ich die Erfahrung gemacht, sagt einen der Händler nicht. Entweder kann er nicht oder will er nicht. Ich tippe eher auf Ersteres. Und das andere ist, die Zettel, also diese Lizenzbedingungen, die ich dort gesehen habe, sind im Prinzip äußerst rudimentär und auf solche Sachen ist dort niemand im Detail eingegangen.
Ja, es ist halt auch die Frage immer, wie groß das Interesse halt an diesem Datenschutz ist. Also es ist halt die Frage, also wir kennen es ja von Computern, wer liest denn jede AGB und jede Lizenzbestimmung bis zum Ende durch? Und ich denke mal, dass auch da einfach das gar nicht das Bewusstsein für diese Problematik ist. Und dann halt irgendwie, wenn man sich ein Auto kaufen möchte, dann möchte man vielleicht, dass das die und die Farbe hat und so viel PS und die Zusatzfeatures. Aber wie das jetzt irgendwie mit Softwarelizenzen aussieht und deren Lizenzbestimmung, also ob sich das jemand vor dem Kauf durchliest, wage ich fast zu bezweifeln.
Ich meine, man weiß ja, wie das ist bei irgendwie den Facebook-AGB oder irgendwelchen Sachen bei Google, wo irgendwie Google einen immer wieder auf Datenschutzbedingungen hinweist und alle klicken nur auf Akzeptieren. Da muss ich sagen, machen die Softwarekonzerne das schon in den letzten Jahren um einiges besser. Also sie zeigen einem das schon, wenn man es lesen will, zeigen sie es einem an und versuchen es auch in letzter Zeit ein bisschen einfacher zu machen. Können sich wahrscheinlich dann die Autohersteller noch was von abgucken.
Ja, es ist halt auch, man sollte es beim Auto umso mehr tun. Ein Handy kostet, was weiß ich, 200 Euro. Ein Auto kostet 20.000 oder noch mehr. Und der mögliche Schaden ist viel, viel größer.
Ja, es besteht meiner Meinung nach dennoch immer noch die Gefahr, also wenn ich da jetzt mal so eine düstere Zukunftsprognose wage, dann habe ich ein bisschen die Angst, dass ich dieses Bewusstsein zum Thema Datenschutz, Datensparsamkeit einfach von den jetzigen Verhältnissen überträgt. Also wir haben das jetzt ja zum Beispiel irgendwie, wir hatten diesen NSA-Skandal, wo halt irgendwie rauskam, dass halt ganz viele Daten abgegriffen werden, dass ganz viele Bereiche überwacht werden. Wir haben es in Bereichen wie sozialen Medien, wo halt einfach auch die Vertragsbestimmungen ganz furchtbar sind. Und es herrscht halt so eine Mentalität von, ach, das ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen. Und da bleibt eigentlich zu hoffen, dass das sich nicht auf die Autos auch überträgt.
Ja. Absolut. Es wird wahrscheinlich, also Autos sind nochmal wahrscheinlich ein bisschen emotionaler als viele Handys oder andere Software. Aber was halt auch ein Punkt ist, wir haben jetzt immer gesagt, das wird zu den Herstellern übertragen. Wo wird das hin übertragen? Das wird in die Cloud übertragen. Cloud gibt es nicht, es gibt nur Computer anderer Menschen. Das heißt, irgendwo gibt es dann Computer, die die Cloud bilden für einen Hersteller, den wir heute schon öfters genannt haben, der verkauft pro Jahr, keine Ahnung, 20, 30, 50 Millionen Autos. Und natürlich werden sich sämtliche Geheimdienste dieser Welt auf diese Cloud stürzen. Und die werden natürlich auch Dinge dort rausfinden über Leute. Die werden möglicherweise, wird sowas auch zum Beispiel ein Ziel sein für, ich sag das böse Wort, Cyber-Attacken, wenn dann zum Beispiel ich ein böser Staat bin, ein Schurkenstaat und möchte die USA ganz böse schaden, dann schalte ich mal in New York alle Autos, die ich irgendwo erreichen kann, ab. Dann bricht diese Stadt zusammen. Das ist alles theoretisch denkbar.
Ja, also da ist, denke ich, ganz wichtig, irgendwie auch Systeme so zu designen, dass man sagt, okay, sie können trotzdem noch ohne Cloud funktionieren. Das heißt, es kann ja durchaus mal sein, dass ich kein Mobilfunksignal habe oder die Cloud ist halt mal offline oder dann kann es ja nicht sein, dass mein Auto einfach nicht mehr fährt. Ne? Und ich denke, da muss man einfach immer im Hinterkopf behalten, dass bei der Entwicklung von solchen Systemen, dass halt Internet nicht immer da ist und dass halt trotzdem das noch so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Und natürlich, klar, die Cloud-Infrastruktur, also die meisten Kfz-Hersteller werden keine eigene Cloud betreiben, sondern sie werden es bei Drittanbietern einkaufen. Gibt es ja so die üblichen Verdächtigen. Das heißt, natürlich muss sich da auch erstmal Know-how aufgebaut werden, so eine Cloud auch ordentlich aufzusetzen und sie abzusichern, dass halt nicht gleich jeder dort reinkommt und sich Zugang auf diese Daten verschafft. Das, denke ich, ist ein großes
Problem. Die Daten können gestohlen werden, sie können manipuliert werden. Und was natürlich auch, also ich stelle mir das gerade vor, es gibt da die große Cloud von, was weiß ich, Autohersteller XYZ. Ich finde dort einen Zugang, weil der Autohersteller ist ein Autohersteller und kein IT-Konzern. Entsprechend wird das Know-how dort sein. Und dann kann ich halt einfach mal die Software für 20 Millionen Autos, die dann einmal pro Jahr pro Update da drauf gespielt werden, halt manipulieren. Das wäre zum Beispiel denkbar und ist keine gute Idee.
Ja, man hofft natürlich, dass sowas so aufgebaut wird, dass halt zum Beispiel Software dann entsprechend signiert ist und man die halt ohne diese geheimen Schlüssel halt gar nicht signieren kann. Ja. Aber wie gesagt, ich denke,
die Schlüssel liegen, so wie ich die IT-Branche und die Kfz-Branche dann wahrscheinlich im Speziellen wahrscheinlich noch in der Cloud mit.
Naja, also ich hoffe es mal nicht, ne? Aber ich glaube, da muss es auch noch ein bisschen Wissenstransfer geben von Leuten, die halt seit Jahren Cloud-Infrastruktur, Web-Dienste betreiben und halt Leuten, die halt bis jetzt Autos gebaut haben, dass man das irgendwie zusammenbringt.
Also um mal da eine Lanze für die Autohersteller zu brechen, die versuchen seit mehreren Jahren ganz massiv dieses Know-how einzukaufen und auch in ihren Unternehmen aufzubauen. Genau. Weil die wissen sehr wohl, wenn irgendein Hersteller die Flotte aus einem Softwarefehler oder aus einem Hack lahmgelegt wird oder auch nur irgendwas, ich sag's mal, Ungewolltes passiert, das kratzt nicht nur am Image. Das kann wirklich auch dazu führen, dass Leute in Scharen erstens den Konzern verklagen und zweitens halt auch den Anbieter wechseln.
Genau, und natürlich solche Nachrichten, die wir auch genannt haben, jetzt beispielsweise dieser Jeep Hack zum Beispiel, das ist natürlich, war natürlich für Fiat Chrysler richtig, richtig scheiße. Und natürlich wollen sie keine schlechte Publicity. Gut, man kann natürlich immer sagen, es gibt keine schlechte Publicity, aber in dem Fall, also wenn ein Auto in den Straßengraben fährt, ist jetzt suboptimal. Ne? Also ich denke, da wird ganz viel versucht und ich, ja, so viel von so vielen Hacks hat man noch nicht gehört, also es scheint nicht ganz so schlimm zu sein.
Ja, wobei sich bis jetzt immer auf die Autos selbst beschränkt wurde. Ja. Also die Cloud dahinter, weiß ich nicht, wie. Ich habe noch nichts davon gehört, das heißt aber nicht, dass da nicht.
Es ist halt auch noch, es ist halt im Moment auch noch im Aufbau, die ganze Thematik.
Ja.
Genau.
Ja, wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit so ein unglaublich düsteres Bild zeichnen.
Doch.
Also vielleicht jetzt zum Schluss in den letzten Minuten auch noch ein paar positive Worte. Also es fallen ganz viele Daten an und die können nicht nur gegen einen missbraucht werden und damit kann Unsinn getrieben werden, sondern es gibt auch sinnvolle Anwendungen, die denkbar sind. Also wir haben uns da zum Beispiel überlegt, alles was den Kraftstoffverbrauch angeht, dass man den senken kann.
Genau, also du kannst, also das habe ich sogar selber schon mal ein bisschen probiert, habe da ein bisschen rumgespielt. Man kann natürlich sich mit entsprechenden Apps oder also Möglichkeiten, die den Kraftstoffverbrauch mitschreiben lassen von seinem Fahrzeug und das dann halt auf eine Karte beispielsweise mappen und dann halt sehen, wo auf meinem Arbeitsweg verbrauche ich wie viel Sprit, wo kann ich vielleicht früher hochschalten, wenn ich jetzt ein Schaltgetriebe habe, oder wie kann ich meinen Kraftstoffverbrauch insgesamt optimieren.
Alternativrouten finden.
Genau. Und. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch schon Autos, die sowas eingebaut haben und anbieten, dass man sich das anschauen kann.
Also das habe ich zum Beispiel bei den Elektroautos gemerkt, dass die Navis, die dort eingebaut sind, teilweise Routen nach Stromverbrauch ausrechnen.
Genau. Ja, oder was halt auch noch eine interessante Idee ist in der Zukunft, ist, dass man halt so eine Art Fahrkolonnen bilden kann. Also dass beispielsweise LKWs hintereinander fahren im Windschatten und dass sie halt dadurch Sprit sparen, weil sie halt immer mit der gleichen Geschwindigkeit in einem gewissen Abstand fahren. Dann gibt's halt sehr interessante Sachen wie beispielsweise ParkNow. Also das ist so ein ähnlicher Dienst wie die DriveNow, dieses Carsharing-Unternehmen. ParkNow ist halt, wie der Name schon sagt, hat was mit Parken zu tun. Das heißt, dort wird halt vom, wo finde ich Parkplätze, wie kann ich halt rausfinden, wo noch genügend Parkplätze sind in der Stadt, bis zur Bezahlung. Ja, ich stelle mich einfach irgendwo hin, das Auto bezahlt automatisch den Parkschein und ich komme wieder und das muss eigentlich nichts machen. Wird halt dort alles vereint. Und was halt da sehr schön ist, ist, dass man halt, zumindest in der Zukunft, so ist die Prognose, so ein bisschen diesen Parksuchverkehr minimieren kann, weil man halt im Moment in Großstädten ganz viel sinnlosen Verkehr hat durch Autos, die ganze Zeit rumfahren und keine Parkplätze finden. Wenn man das ein bisschen optimieren könnte, wäre natürlich sehr cool. Also die gesamte Verkehrsoptimierung, ja. Ja, und dann gibt es noch so ein absolutes Zukunftsthema, das ist halt dieses Car-to-X-Thema.
Also, was ist das?
Auto-zu-Auto-Kommunikation beziehungsweise Auto-zu-Infrastruktur-Kommunikation. Das ist aber eher ein Forschungsthema im Moment.
Was wird da geforscht? Also wie genau soll das funktionieren? Kannst du es vielleicht mal ein bisschen ausschmücken?
Genau, da kann man beispielsweise, wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre und vor mir ist ein Unfall, hat man das ja jetzt im Moment so, dass wenn man sieht, da ist irgendwas auf der Strecke, dann machen alle irgendwie die Warnblinkanlage an. Und wenn man dann ein aufmerksamer Fahrer ist, dann sieht man das auch und macht vielleicht auch die Warnblinkanlage an und bremst. Sowas kann in Zukunft automatisiert werden, dass halt die Autos sich gegenseitig warnen vor Gefahren. Ja, also das Auto sieht zum Beispiel, okay, da ging jetzt irgendwie ganz schnell eine Gefahrenbremsung an und kann dann sagen, okay, ich warne die Leute hinter mir.
Ja. Ich habe noch zwei, drei Sachen gefunden, die ich ganz interessant finde. Ich kann auch ganz woanders als im Verkehr die Daten benutzen. Zum Beispiel gibt es ein Forschungsprojekt von einer deutschen Uni, die Scheibenwischersensoren von Autos dafür benutzt, um regional die Regenmenge zu messen. Und zwar mit einer Auflösung, die halt so groß oder klein ist, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet, wie viele Autos in der Gegend fahren und die damit zum Beispiel das Wettermessnetz deutlich verdichtet haben. Das kann man natürlich auch mit anderen Sensoren am Fahrzeug machen. Ich kann zum Beispiel anhand der Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Temperatursensoren, die in jedem Auto sind, die gebraucht werden, um den Motor zu steuern, kann ich natürlich ein sehr, sehr dichtes zum Beispiel Wettermessnetz machen, der für Wetterprognosen sehr, sehr hilfreich wäre. Ein anderes Ding, was ich gesehen habe, waren Sensoren vom Fahrwerk, die dafür genutzt werden können, Straßenzustände zu messen. Das heißt, man fährt lang und daran erkennt dann die Straßenmeisterei oder wer auch immer die Daten kauft, dort entsteht gerade ein Schlagloch oder die Straße ist wellig oder die wird bei den und den Wetter rutschig und so solche Sachen. Also das geht, also im Prinzip hängt es wirklich nur an der Fantasie, was man mit diesen Daten macht.
Gut, ja, das ist eigentlich mal auch ein ganz gutes Schlusswort. Also die Daten an sich sind neutral. Es ist halt immer die Frage, wer was mit diesen Daten macht. Und das soll auch so ein bisschen das aus der Sendung sein, was ihr euch mitnehmen könnt. Also tretet euren Autoherstellern, Versicherern, sonst wem auf die Füße, was so Datenschutz rund um das Thema Auto angeht und seid vorsichtig, wenn er selber dran rumspielt. Und damit verabschieden wir uns jetzt auch aus dieser Sendung und dann schönen Abend noch.
Schönen Abend, gute Nacht.
Gute Nacht.